Die Welt redet über den Iran, den Krieg und seine Auswirkungen. Doch niemand redet darüber, was für ein Land der Iran eigentlich ist, welche Menschen dort leben und überhaupt kennt kaum jemand eigentlich den Iran tatsächlich. Der Diplomat William J. Fulbright sagte mal, je mehr Menschen andere Länder verstehen, desto weniger wahrscheinlich sind Konflikte. Und das ist wirklich wahr. Denn ich sage ja auch immer am Ende meines Videos, die Welt da draußen ist besser, als wir denken. Man muss sie nur kennen. Und die meisten Menschen sind positiv. Die meisten Menschen wollen friedlich zusammenleben und sich die Köpfe einschlagen. Deswegen ist Reisen auch so wichtig de facto. Und aus dem Grund mache ich im heutigen Video einen Deep Dive in die wirklich faszinierende Geschichte des Irans. Hab da mit Insidern gesprochen, mit Menschen in dem Iran, aber auch mit Menschen, die den Iran wirklich gut kennen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz, aber auch geopolitische und geografische Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Israel und die USA sind nach wie vor in einem scheußlichen Krieg mit dem Iran. Und selbst wenn du alle Medien meiden würdest, merkst du an der Tankstelle, dass irgendwas aktuell nicht stimmt. Bei mir im schönen Remstal sieht es momentan so aus. Mehr als 2 Euro für den Liter Benzin. Die Grünen haben endlich ihr Ziel erreicht, nämlich 5 Mark pro Liter. Also, sie haben ihren Auftrag mal wieder erfüllt. Nein, Spaß beiseite. Und womöglich war das erst der Anfang. Wir sollten jedoch wissen, dass sich Iran, Israel und die USA schon seit Jahrzehnten in einem Schattenkrieg befinden, der in den letzten Jahren auch immer wieder zum direkten Krieg führte. Der 12-Day War von 2025 dauerte 12 Tage lang, wie es der Name sagt, und Israel und die USA griffen dabei iranische Nuklearanlagen an. Präsident Donald Trump verkündete damals im Anschluss, die nuklearen Fähigkeiten des Iran wurden vernichtet, was aber nicht der Wahrheit entsprach. Siehe da, alle Politiker lügen, egal welcher Couleur. US-Militärs analysierten, das iranische Nuklearprogramm sei um wenige Monate zurückgeworfen worden und wurden daraufhin von Trump mit Entlassung bedroht. Der aktuelle Krieg dauert jetzt schon viel länger als von Trump damals angekündigt. In den ersten 12 Tagen haben die USA und Israel mehr als 5000 Ziele im Iran angegriffen. Aktuell sind wir bei über 15.000 Zielen. Und Iran antwortete mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie US-Basen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Katar, Bahrain und Saudi-Arabien. Und dazu konnte der Iran die Straße von Hormuz sogar noch abriegeln und als Faustpfand gegen die Amerikaner und Israelis verwenden. Dazu hatte ich auch ein Video gemacht, sehr sehenswert hier oben. Die Straße von Hormuz ist eine der Lebensadern der globalen Weltwirtschaft. Sie liegt zwischen einer Einbuchtung der Küste Irans im Norden und der aus Arabien vorspringenden Halbinsel Musandam im Süden. Sie ist der Flaschenhals des globalen Ölhandels. Die einzige Verbindung zwischen dem Persischen Golf und dem Indischen Ozean. Bei Helium, was essentiell wichtig ist, bei der Speicherproduktion sind es sogar mehr als ein Drittel. Öl aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Katar passiert vollständig die Engstelle. Das sind in Zahlen 3,18 Milliarden Liter Öl, die jeden Tag, nochmal jeden Tag, nicht im Jahr, jeden Tag in Tankschiffen durch die Meeresenge transportiert werden. Und für den Iran war es ein Kinderspiel, die Meerenge einfach zu blockieren, da die Straße von Hormuz teilweise nur 55 Kilometer breit ist. Viele sagen, Donald Trump hat die Lage nicht mehr unter Kontrolle und fordert Hilfe von der NATO auf die typische Trump-Art, nämlich mit Drohungen. Die NATO lehnte ab, denn ein NATO-Bündnis gilt nur für bewaffnete Angriffe auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der Allianz. Trump verzichtete nach diesem Verzicht auf Hilfe, auch ein typischer Trumpscher Salto rückwärts. Kommen wir zurück zu William J. Fulbright und seinem wichtigen Ausspruch, dass man mehr wissen sollte über die Länder der Welt. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, was wissen wir denn im Westen oder auch in Deutschland tatsächlich über den Iran? Dieses Land, das bis ins Jahr 1925 den Namen Persien führte. Frag ich im Umkreis Freunde und Bekannte, bekomme ich die Antwort, despektierlich, knüpfen die nicht Teppiche? Das ist richtig. In der Tat stammen die berühmten Orientteppiche aus dem Iran. Für das Land bedeutet die Teppichproduktion, was für Deutschland die Autoindustrie bedeutet. Es ist einer der wichtigsten Exportartikel nach dem Öl natürlich. Und wenn du dich jetzt fragst, ja Eidebübsch, woher weiß denn der Markt das? Ganz einfach, weil ich mit dem größten Teppichhändler Deutschlands gesprochen habe, der mit dem Iran seit 50 Jahren Handel betreibt. Und das ist wirklich ein Insider. Der Nomadismus hat im Iran eine jahrhundertalte Tradition. Ohne den Nomadismus ist Teppichknüpferei undenkbar, weil das Knüpfen von Teppichen aus dem Bedürfnis entstand, sich aus vorhandenen Materialien eine saubere und kälteisolierende Unterlage zu schaffen. Der Pasirik-Teppich, der zur Zeit der Achämeniden 500 vor Christus in Persien gefertigt wurde, ist der älteste Teppich der Welt. Er wird im Hermitage-Museum in St. Petersburg aufbewahrt, also nicht im Iran, wo er herkommt, sondern in Russland. Der Iran nahm im Nahen Osten immer eine besondere Stellung ein. Geografisch liegt das Land mitten in der Region, aber es ist nicht arabisch. Persisch gehört zur indoeuropäischen Familie, ist also näher mit Deutsch und Französisch verwandt als mit dem Arabischen der Nachbarn. Kein Spaß. Die persische Zivilisation reicht Jahrtausende zurück und hat eine religiöse Besonderheit. Während die meisten muslimischen Länder sunnitisch sind, ist der Iran fast vollständig schiitisch. Und diese Mischung aus persischer Identität und schiitischem Islam hat das Land immer wieder in eine Außenseiterposition gebracht. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist Schiismus? Nach dem Tod des Propheten Mohammed im Jahr 632 entstand im Islam eine Streitfrage, nämlich, wer soll jetzt die Gemeinschaft führen? Für die Sunniten war klar, der Führer kann von der Gemeinschaft bestimmt werden. Bei Schiiten jedoch muss die Führung in der Familie des Propheten bleiben. Als 1501 die Safawiden-Dynastie in Persien an die Macht kam, entstand ein klar umrissener Staat auf dem Gebiet des heutigen Irans. Die Safawiden machten den Zwölfer-Schiismus zu ihrer Staatsreligion. Zwölfer Schiiten glauben an 12 Imane, die von Gott bestimmt sind und besondere religiöse Autorität besitzen. Dieser Glauben hatte in Persien Bestand unter den Safawiden, unter der Qajar-Dynastie, unter den Pahlavi-Schahs und auch heute in der Islamischen Republik. In dieser langen Zeit entstand eine religiöse Elite mit dauerhaftem Einfluss auf Politik und Gesellschaft. Und was die meisten Menschen gar nicht mehr wissen, ist, dass der Iran viele Jahre lang ein enger Verbündeter der USA war. Ja, kein Spaß. Um es noch genauer zu sagen, die USA haben den Iran hofiert, weil man sich politische Vorteile erhoffte. Und deshalb griff auch die USA 1953 in die Innenpolitik des Landes ein. Und da kommt wieder die unrühmliche Position der CIA zutage. Denn mit Hilfe des Geheimdienstes der CIA unter dem Codenamen Operation Ajax wurde die damalige Regierung von Präsident Mohammed Mossadegh gestürzt. Für die Amerikaner sollte der Iran als Testfeld dienen. Mit Hilfe von Shah Reza wollte man aus dem Land einen amerikanischen Satellitenstaat schaffen. Es sollte als Bollwerk gegen den Kommunismus dienen, mit dem Schah als Marionette und die Zügel in der Hand hätten dann die USA gehabt. Und wie so oft? Ja, wenn die Amerikaner irgendwo Regime-Change implementiert haben, wurde dieser Umsturz auch später von politischen Analysten als globaler, krasser Fehler von historischem Ausmaß bezeichnet. Denn die Sache lief anders ab, als die Amerikaner es sich ausgemalt hatten. Zunächst spielte der Schah die Rolle, die er spielen sollte, schön mit. Seine Agrarreform nahm den Großgrundbesitzern ihre Macht, Bauern konnten plötzlich Land erwerben. Das Gesetz zum Schutz der Familie erlaubte Frauen im Jahr 1962 das aktive und passive Wahlrecht sogar und ermöglichte ihnen Zugang zur Bildung, auch gegen den Willen eines männlichen Vormundes. Und das war schon revolutionär. Und dann kam das Jahr 1973. Durch den Yom Kippur-Krieg, der von Ägypten, Syrien und weiteren arabischen Staaten gegen Israel geführt wurde, erhöhten sich überall die Ölpreise. Der Schah unterstützte Israel mit Öllieferungen. Überlegt euch das mal. Heute undenkbar, weil jetzt möchte ja das Mullah-Regime den Tod Israels. Und auch bei uns in Deutschland kam es zu einer schweren Wirtschaftskrise. Die Bundesrepublik Deutschland musste für Ölimporte 17 Milliarden D-Mark mehr bezahlen als im Jahr zuvor. Und die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch, es gab plötzlich Fahrverbote und autofreie Sonntage. Ja, die Menschen spazierten über leere Autobahnen, ich damals noch mit dem Bobbycar. Der Anstieg des Ölpreises machte die Regierung des Schahs unabhängig von amerikanischen Geldern. Und in der Annahme, Iran bleibt trotzdem ein braver Befehlsempfänger, reisten US-Präsident Richard Nixon und sein Außenminister Henry Kissinger nach Teheran und schlossen riesige Waffengeschäfte ab. In den folgenden Jahren lieferten die Amerikaner dem Schah Waffen für mehr als 9 Milliarden Dollar. Und das war der nächste strategische Fehler der Amerikaner. Und 9 Milliarden damals sind heute ungefähr 500 Milliarden ungefähr. Also eine unglaubliche Dimension. Der Schah sorgte für revolutionäre Zustände auch in Deutschland. Denn zur gleichen Zeit begannen westliche Medien über die Unterdrückung durch das Schah-Regime zu berichten. Als der Schah und seine Frau Farah Diba 1967 Berlin besuchten, kam es zu heftigen Protesten, die zum Tod des Studenten Benno Ohnesorg führten. Und das war eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik, denn überall im Land brachen revolutionäre Unruhen aus. Man erinnert sich vielleicht auch an die Studentenrevolten und daraus entstand tatsächlich auch die RAF. Kein Spaß. Im Audimax der Hamburger Universität entrollten Studenten bei einer Feier ein Transparent mit der Aufschrift "Unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren". Dieser Slogan wurde die Parole einer politischen Bewegung, die Deutschland komplett verändern sollte. Und währenddessen liefen auch im Iran die Dinge komplett aus dem Ruder. Der Geheimdienst des Schah mit dem Namen Savak, der übrigens interessanterweise von den Amerikanern mit den Israelis, also dem Mossad, ausgebildet wurden, und die Korruption im Land standen am Pranger. Und damit begann die politische Karriere von Ayatollah Khomeini. Er warf dem Schah verfassungswidrige Herrschaft vor und verbündete sich mit den entmachteten Großgrundbesitzern. Der Schah Reza Pahlavi ließ ihn gefangen nehmen und nach Najaf verbannen, der heiligen Stadt der Schiiten im Irak. Und dort wurde Khomeini richtig laut. Seine Theorie der rechtmäßigen Herrschaft der Schiiten setzte sich durch. Das blieb den Amerikanern nicht verborgen. Der nationale Sicherheitsberater von Präsident Carter, Brzezinski, setzte sich für die Unterstützung des Schahs ein, während Henry Brecht, Chef der Iran-Abteilung im Außenministerium, und Außenminister Vance auf Khomeini bauten. Sie sahen in ihm eine gemäßigte Persönlichkeit, die helfen könnte, im Iran eine liberale Regierung herzustellen. Und das war der dritte schwerwiegende Fehler der Amerikaner. Fakt ist, wir alle wissen es in der Zwischenzeit, es geht immer schief, wenn Menschen von weit entfernten Schreibtischen Politik machen für ein Land, das sie gar nicht kennen. Der Schah musste 1979 fliehen und Khomeini übernahm die Macht. Wir alle kennen das berühmte Bild, wie eine Air France-Maschine dann den Ayatollah in Teheran landen ließ und er ausstieg und er wurde gefeiert. Am Anfang sah auch alles ganz normal noch aus, denn am Anfang gelang es den Universitäten und Institutionen der höheren Bildung noch, ihre Autonomie gegen die Mullahs zu verteidigen. In den 80ern gab es auch noch im Iran Demonstrationen von Frauen gegen das Tragen des Schleiers. Doch der Widerstand gegen das Khomeini-Regime änderte sich mit dem Anschlag auf die US-Botschaft und dem anschließenden 444-tägigen Geiseldrama. Kein Spaß, über ein Jahr. Die Folgen waren umwälzend. Im Iran wie in den USA. Khomeini konnte die gesamte Macht im Land an sich reißen, während in Amerika Jimmy Carter schwer angeschlagen durch Ronald Reagan ersetzt wurde. Als 1989 Ayatollah Khomeini Salman Rushdie zu Tode verurteilte, war das Fass voll. Zum Überlaufen kam es, als islamistische Fanatiker die Übersetzer des Buches in Europa und Japan ermordeten und Salman Rushdie sich jahrelang im Untergrund verstecken musste. 6 Jahre nach diesen Vorfällen war es Bill Clinton, der eine totale Sperre über Importe und Exporte Irans verhängte und Kredite durch internationale Finanzinstitute blockierte. Und damit war der Iran de facto isoliert. Unter George Bush wurden die Beziehungen noch schlechter. In dieser Zeit führte der Irak Krieg gegen den Iran. Die bewaffnete Auseinandersetzung, bekannt unter dem Namen Erster Golfkrieg, dauerte vom 22. September 1980 bis zum 20. August 1988. Also fast 8 Jahre. Es ging um die Vorherrschaft am Golf. Doch lagen die Wurzeln des Konflikts Jahrhunderte zurück. Der Irak war erst entstanden, als das Osmanische Reich nach dem Ersten Weltkrieg von Briten und Franzosen kurzerhand aufgeteilt wurde. Als Saddam Hussein seine Truppen den Iran angriffen ließ, setzte er auf massive Luftschläge gegen Städte wie Teheran und Tebris. Dazu rückten seine 100.000 Mann starke Armee in die erdölreiche Provinz Chuzestan ein. Hussein nutzte dabei einen britischen Strategieplan aus dem Jahr 1941, der einen Abschluss der Operation nach 2 Wochen vorsah. Daraus wurden aber, wie gesagt, fast 8 tödliche Jahre, denn der Iran hielt mit den Waffen, welche die Amerikaner dem Schah geliefert hatten, dagegen. Zudem ist die Topografie im Iran sehr schwierig. Warum? Viele Gebirgsketten, viele Täler. Am Ende des Krieges standen auf der irakischen Seite 300.000 Menschen, die ihr Leben lassen mussten für diesen nutzlosen Krieg und beim Iran sogar mehr als 500.000. Die Mullahs im Iran ließen überall im Land sogenannte Blutbrunnen errichten. Das waren Wasserfontänen, die rot gefärbtes Wasser spien. Dorthin mussten alle Menschen pilgern, ob sie wollten oder nicht, um den gefallenen Helden ihren Respekt zu zollen. Unter Barack Obama und Donald Trump kam die Beziehung zwischen den USA und Iran auf dem Nullpunkt an. Mit der Folge, dass im isolierten Iran sich die Lebensmittelpreise um 2000% verteuerten. Die Schicht der Mittelklasse, in der sich die Moderaten und Liberalen befanden, zerbröselte und erodierte immer weiter. Die Menschen, die am meisten für einen Wandel im Land tun könnten, sanken unter die Armutsgrenze und hatten keine Kraft mehr für politische Aktivitäten. Und deshalb gab es nie eine erfolgreiche Revolution gegen die Macht der Mullahs. Wenn man das jetzt alles so hört und die Geschichte so ein bisschen rekapituliert, dann ist es nicht einfach, auf William J. Fulbrights wichtige Worte zurückzukommen. Doch erinnern wir uns daran, wir alle wollen eigentlich nur liebevoll, friedvoll miteinander leben. Deswegen lasst euch nicht aufhetzen von irgendwelchen Kriegstreibern. Wichtig ist in diesen bewegten Zeiten, ständig weiterzulernen und auch hinter die Kulissen zu gucken. Und genauso wichtig ist es aber auch, andere Länder und ihre Menschen kennenzulernen, ihre Traditionen, ihre Bräuche und dich dabei auch persönlich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, diese bisschen andere Folge von Finanzielle Intelligenz hat dir gefallen. Lass mir unten in den Kommentaren wissen, ob du mehr solche Informationen möchtest. Und denk daran, die Welt wird immer besser, genau durch Menschen wie dich. Herzlichst, euer Marc.